elektroniknet.de Podcast.
Herzlich willkommen zu Generation KI, der Karriere-Talk. Viele Menschen fragen sich zurzeit, studiere ich das Richtige, beziehungsweise mein Beruf, bereitet der mich auf was vor, womit ich in 10, 20 Jahren noch ein Auskommen habe? Denn die KI, die schreitet rasant voran und produziert auch sowas wie Ängste. Jetzt ist die Frage, wir sind ja ein Fachmedium, betrifft das auch die Elektrotechnik beziehungsweise die Informatik? Und da habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Das ist Herr Professor Glauner, Professor Dr. Patrick Glauner. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf und einer der profiliertesten Experten auf diesem Gebiet. Herr Professor Glauner, wie würden Sie diese Frage beantworten? Lerne ich heute in E-Technik oder Informatik womöglich für einen Beruf, den es in 10 Jahren so nicht mehr gibt?
Ja, die Berufe verändern sich dramatisch durch KI. Eigentlich jede Branche wird verändert und so verändern sich natürlich die Berufe. Es ist gar nicht so sehr, dass die KI jetzt alle Menschen arbeitslos macht, aber diejenigen, die KI einsetzen, ersetzen halt diejenigen, die KI nicht nutzen. Produktivität steigt. Das hat riesen Auswirkungen, zum Beispiel auf Informatiker, weil ich eben Quellcode zu einem gewissen Grad generieren kann. Was machen dann die Softwareentwickler? Ja, es gibt noch viele andere Aufgaben in der Softwareentwicklung. Es geht vielleicht darum, dann Dinge besser zu beschreiben, dann teilweise zu generieren, zu testen. Also ich brauche weiter die Menschen, aber mit anderem Profil. Genauso auch der E-Techniker, natürlich auch viele E-Techniker im Bereich Software, Hardwareentwicklung tätig. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich kann mit generativer KI schöne Bilder, schöne Videos generieren. Aber vielleicht kann ich damit auch Schaltpläne generieren. Und dann muss der E-Techniker eben viel besser formal beschreiben, was man möchte und kann das dann generieren. Muss aber natürlich auch verstehen, was steckt dahinter, wie funktioniert die KI. Und das große Problem ist, wenn die Studiengänge dann immer noch so aussehen wie vor 30 Jahren oder noch länger, wo eben diese Realität nicht abgebildet wird.
Da hatten Sie ja jetzt gerade eine Veranstaltung beim Stifterverband. Und wenn man Ihnen auf LinkedIn folgt, dann kann man ja auch ab und zu lesen, dass Sie bestimmte Sachen kritisieren. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie auch, eine große Gefahr ist nicht unbedingt die KI, sondern ein veraltetes Studium, was da womöglich mit der Entwicklung nicht ganz Schritt halten kann. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher ausführen?
Ja, sehr gerne. Vergangene Woche hatte der Stifterverband eine Future Mint-Konferenz in Berlin organisiert. War eine sehr schöne Räumlichkeit im Allianzforum neben dem Brandenburger Tor. Da ging es darum, wie kann man das MINT-Studium für die Zukunft aufstellen, also ausdrücklich nicht nur Informatik und E-Technik, Maschinenbau, Naturwissenschaften, Technik. Und das war sehr spannend, das waren so 200 Teilnehmer, überwiegend Mitglieder von Hochschulleitungen aus ganz Deutschland, ein paar Dekane, aber auch ein paar Studenten. Firmenvertreter hat mir sehr gefallen und ich habe die Keynote gehalten, wo ich ein bisschen auch mal provozieren wollte, ein bisschen anecken wollte. Es gab aber tolle Diskussionen mit den Teilnehmern, aber auch mit den Studenten. Haben zum Beispiel auch Studenten berichtet, dass sie in ihrem Studium kein einziges Projekt hatten, sondern eigentlich nur Coursework, also Übungsaufgaben, die vermutlich schon lange so aussehen. Ich glaube, man muss da auch immer ein bisschen natürlich unterscheiden zwischen den Hochschulen und den Universitäten. Die haben ein bisschen unterschiedliches Ausbildungsziel. Dieser Student, der meinte, er hatte noch nie irgendein Projekt, der kam dann auch von einer Uni, der vielleicht an den Fachhochschulen, jetzt Hochschulen, etwas anders. Aber auch da gibt's an vielen Stellen sicher Nachholbedarf und waren natürlich viele Mitglieder von Hochschulleitungen, Dekane dabei, die auch ihre Sichten geschildert haben. Und es ist vielen bewusst, dass was passieren muss. Und je nach Hochschule ist man halt unterschiedlich weit, diese Veränderungen abzubilden.
Wenn die Professoren der Meinung sind, da muss was passieren, was muss denn passieren? Oder wo sagen denn die Professoren selbst, man ist vielleicht hinten dran?
Ja, die Professoren waren ja wenig dabei, sondern vor allem Mitglieder der Hochschulleitungen, die zwar in aller Regel auch Hochschullehrer sind, aber überwiegend natürlich jetzt mit Verwaltungstätigkeiten ausgelastet sind. Ich glaube, der erste Aufschlag dieser Konferenz war mal zu zeigen, es muss was passieren, war für manche vielleicht neuer als für andere. aber dass wir natürlich mit dem Studium die jungen Menschen auf eine Karriere vorbereiten müssen, in einem Arbeitsmarkt, der noch viel brutaler wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das ist, glaube ich, immer mehr Leuten bewusst. Natürlich gibt es dann auch Unis, die sagen, das ist gar nicht unsere Aufgabe, wir bilden für die Wissenschaft aus. Wenn aber 90% der Absolventen aus so einem Studium dann doch in die Industrie gehen und nicht in der Wissenschaft bleiben, kann man sich nicht darauf berufen, sondern man wird nur für die Wissenschaft ausbilden. Da sind natürlich die Hochschulen wesentlich näher, das ist auch mein Metier, viel näher an der Praxis. Aber ist halt die Frage, wie integriere ich KI in Studiengänge jenseits der jenseits der Informatik?
Aber wenn Sie jetzt sagen, oder anders gefragt, heißt es, ich muss mir jetzt auch die Hochschulen beziehungsweise die Universitäten ganz besonders gut anschauen, damit ich nicht womöglich an einer Hochschule lande, die eventuell noch veraltete Methoden haben?
Absolut. Einer meiner Bekannten, das war früher einer meiner Kollegen in Genf vom CERN, also der Europäischen Organisation für Kernforschung, der hatte an einer süddeutschen Uni vor 50 Jahren Maschinenbau studiert und er meinte zu mir, wenn er heute dort wieder hingeht, sieht der Studiengang so aus wie damals, ist halt jetzt in Bachelor und Master aufgeteilt. Und das ist ein großes Problem, wenn dann natürlich selbst Programmieren eine absolut untergeordnete Rolle spielt, braucht man dann gar nicht erwarten, dass die ganzen anderen Dinge, die oben drauf kommen, Digitalisierung, KI, Cybersicherheit, da reflektiert wird. Und ja, die Gefahr ist, dass wenn man so einen Studiengang belegt, dass man dann für die Arbeitslosigkeit ausgebildet wird.
Also Sie haben ja jetzt ein bisschen Einblick, vielleicht können Sie den jungen Leuten, die da vielleicht jetzt zuhören, ein bisschen Orientierung geben. Worauf müsste ich achten oder sollte ich achten, damit das Ganze, damit ich nicht Zeit verschwende, ja, oder womöglich in eine falsche Richtung galoppiere?
Ja, also wichtig ist natürlich weiterhin ein vernünftiges Grundlagenfundament zu erlernen. Also wenn ich E-Technik mache, muss ich weiter natürlich Mathematik lernen, muss die relevanten Module belegen, Wechselstrom, Gleichstrom, physikalische Grundlagen, das ist natürlich zwingend notwendig. Aber dann auch Anwendungen davon, aber eben halt auch, wie spielt Digitalisierung, KI eine Rolle, Cybersicherheit, diese Dinge, vielleicht sogar hin bis zu Quantencomputing, weil das sind alles Themen, die halt diese Branche in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiter verändert. Ich muss aber weiter die Grundlagen beherrschen, das ist gar keine Frage. Und am besten auch schauen, sind die Professoren aus der Praxis, haben die reale Erfahrung. Ich glaube, sowas ist wichtig. Und dann Trends sind wichtig. Man sollte aber natürlich nicht nur auf Trends gucken. KI ist jetzt, würde ich mal sagen, kein Trend, wieder verschwindet. Es gibt ja teilweise so extrem spezialisierte Studiengänge. Das kann vielleicht im Master sinnvoll sein, dass im Bachelor-Umfeld so sinnvoll ist, ist dann wiederum eine Frage, wenn man im Bachelor ja vernünftige Grundlagen lernen soll. Aber da muss KI und Digitalisierung auch eine Rolle spielen. Solche extrem spezialisierten Studiengänge sind dann vielleicht im Master sinnvoll.
Wenn ich davon ausgehen kann, dass bestimmte Tätigkeiten in Zukunft zunehmend von KI ersetzt wird, kann ich vielleicht auch die richtigen Schwerpunkte im Verlauf des Studiums setzen, also dann beim Master zum Beispiel nach einem Bachelorstudium. Können Sie da ein bisschen helfen? Welche Fachbereiche, Spezialisierungen, sagen Sie, sind zukunftsträchtig und wo würden Sie vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen?
Ja, solche Empfehlungen sind natürlich immer etwas kritisch, dass sonst fühlt sich immer jemand angesprochen, aber ohne da jetzt vielleicht konkrete Studiengänge zu nennen und einfach gucken im Bachelor, vernünftiges Fundament, aber auch mit Ausblick in die Zukunft, dass man KI auch dann beherrscht, Digitalisierung, Programmieren. An dem Master kann man sich natürlich schon mehr spezialisieren. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man halt auch im Bachelor mal Praxiserfahrung gesammelt hat, bevor man dann im Master eine gewisse Richtung geht. Was es natürlich gibt, sind dann auch so Studiengänge wie KI und Mechatronik als Master. Sowas finde ich zum Beispiel extrem spannend, gerade für jemanden, der dann entweder in Informatik oder Maschinenbau oder E-Technik den Bachelor gemacht hat, kann dann sowas nochmal im Master verbinden. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Aber halt genau anschauen und was halt vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist, sind Studiengänge, die dann nur noch, sagen wir, die Grundlagen behandeln oder nur noch Themen von vor Jahrzehnten. Also vielleicht dann nur reine Elektrotechnik, reine Mechanik, ohne jegliche Digitalisierungsimpulse. das ist vielleicht nicht mehr so sinnvoll.
Okay, wenn Sie jetzt niemandem auf die Füße treten wollen, was ich verstehe, dann frage ich vielleicht mal von der anderen Seite, welche Tätigkeiten werden denn durch KI tatsächlich verschwinden und welche eher an Bedeutung gewinnen? Ich nenne, also was sind Routineaufgaben, wo Sie sagen, die werden eher verschwinden? Wie ist es mit Softwaretest? Wie ist es mit Dokumentation? Was ist mit Programmierung? Finde ich ganz spannend. Das heißt ja oft, Einsteiger, also junge Informatiker finden schon gar keinen Job mehr, weil die KI schon so gut programmieren kann. Was sagen Sie?
Ja, also meine Absolventen finden weiterhin sehr gute Jobs. Ich glaube, hängt auch ein bisschen davon ab, wo man dann studiert hat. Programmieren ist weiter eine ganz wichtige Kompetenz. Man wird vielleicht in Zukunft weniger dann in Programmiersprache so und so implementieren, wie man das bisher getan hat. Aber wenn wir dann durch KI mehr generieren, beschreiben wir formaler und entsprechend steigt die Abstraktionsebene. Genau das macht man ja eigentlich schon immer in der Informatik. Man hat mal angefangen, irgendwelche Relais miteinander zu verkleben. Dann kamen irgendwann Assembler-Sprachen und so weiter und dann C, C++ und so weiter. Von daher, die Abstraktionsebene hat zugenommen, das wird auch weiter der Fall sein. Aber ich muss weiter natürlich diese Denkprozesse verstehen. Wie löse ich Probleme? Was für algorithmische Konzepte gibt es, um Probleme zu lösen? Dann ist eben halt auch entsprechend beschreiben kann, dass ich auch den Output weiter prüfen kann. Sie haben jetzt Tests erwähnt. Ich muss vielleicht noch viel mehr auch in Tests denken als vorher, dass ich viel mehr Tests beschreibe, vielleicht sogar aus den Tests dann den Quellcode generiere. Das ist auch so ein Ansatz, der immer beliebter wird. Und Dokumentation kann natürlich durch eine KI zu einem Grad erfolgen, aber die muss ich auch weiter natürlich prüfen. Also es ist viel mehr, dass die KI den Entwickler unterstützt als komplett ersetzt, aber ersetzt werden halt diejenigen, die dieses Werkzeug nicht nutzen können.
Die KI ignorieren in welcher Form auch immer, sei es im Studium oder in der Anwendung. Ja, jetzt ist es momentan ja auch so, dass wir nicht die allerbeste Stimmung in Deutschland haben, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Jetzt gleichzeitig hören wir von einem nicht enden wollenden Fachkräftemangel einfach durch die demografische Entwicklung. Das ist eine brisante Mischung. Kann es sein, dass wir sowieso das Ganze vielleicht ein bisschen aufbauschen und in Wahrheit am Ende alle unterkommen werden, weil wir sie brauchen werden?
Also der Fachkräftemangel ist natürlich ein hoch umstrittenes Thema. Es wird manchmal behauptet, den gäbe es, das sei dramatisch. Andere sagen, den gäbe es gar nicht so. Das sei eher ein Konzept, damit man Gehälter drücken könnte. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Was man auf Dauer braucht, sind Leute, die extrem gut ausgebildet sind. Die wird man weiter brauchen, die reale Probleme lösen können. Das heißt aber nicht, dass jeder irgendwo unterkommt, weil eben für manche Profile kein Bedarf ist. Und der Wettbewerb ist brutal. Der hat nicht nur mit KI zu tun, sondern natürlich auch mit der Globalisierung. Wenn Sie schauen, wie in Schwellenländern die Leute arbeiten, die einen ähnlichen Wohlstand wollen als wir, aber bereit sind, das für deutlich weniger Geld zu tun. Und wenn wir schauen, ein Ingenieur kostet schnell über 100 Euro pro Stunde den Arbeitgeber. Und wenn wir dann jemanden haben, einen Softwareentwickler, einen Ingenieur, der in Vietnam sitzt und vielleicht 5 bis 10 Euro pro Stunde kostet, dann unser Ingenieur 10 bis 20 Mal produktiver, vermutlich nicht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das auch viele Hochschullehrer noch gar nicht verstanden haben. Also wie bildet man die Leute aus, dass sie auf Dauer auch weiterhin halt das Vielfache pro Stunde erwirtschaften können, beziehungsweise, dass die weiter diese Summe wert sind. Und wenn wir diesen Wandel falsch machen, kann es zu dramatischen Wohlstandsverlusten und Gehaltseinbußen kommen. Das sehen wir auch in anderen Branchen. Ich war zum Beispiel erst letzte Woche bei einem Big Tech Unternehmen und das hatte mir mitgeteilt, dass seine Budgets jetzt gerade mit Hinblick auf Rechtsanwaltskanzleien, externe Beratung und so weiter, sind die Budgets jetzt um 40% gekürzt worden. Wenn man sagt, ja, die können ja auch KI nutzen und da erzwingen wir jetzt einfach mal geringere Honorare. Das ist die Realität. Und diese Art von Denke wird sich, glaube ich, auf viele andere Branchen auswirken. Aber es gibt auch so Aussagen, anstatt dass ich 10 Leute habe, wo jeder 50.000 im Jahr bekommt, gibt es vielleicht zukünftig einen, der 500.000 bekommt, der eben extrem gut mit KI umgehen kann und diese ganzen Werkzeuge koordiniert. Das mag auch die Realität sein, aber klar ist, der demografische Wandel ist Realität. Wir haben eher zu viel als zu wenig Arbeit und da werden viele weiter runterkommen, aber halt die, die entsprechend ausgebildet sind und fleißig. Und das geht jetzt nicht immer nur um Top-Ausbildung, sondern auch solche Sachen. Bin ich resilient? Bin ich pünktlich? Kann ich kommunizieren? Ich habe manchmal an meiner Hochschule so komische Diskussionen wie, was an einem Projekttag, wo Projekte von den Studenten vorgestellt sind, müssen alle pünktlich um 8 da sein? Kann man da nicht im Laufe des Tages erst dazukommen, wenn man präsentiert? Nein, das ist so eine Diskussion, die wir heute zum Beispiel hatten. Das ist teilweise irritierend und ob man mit so einer Arbeitseinstellung weiter einen Job findet, da habe ich meine Bedenken.
Also Sie meinen, die guten, in Anführungsstrichen, deutschen Grundtugenden sind durchaus gefragt?
Die sind gefragt, auch wenn es da, glaube ich, gerade auch mit Generation Z und so weiter Einbußen gibt. Aber da müssen wir zurück zu diesen Tugenden.
Werden denn Unternehmen dann künftig womöglich weniger Ingenieure benötigen, beziehungsweise ganz andere Ingenieure, spezialisiertere?
Sie werden deutlich effizientere Ingenieure brauchen, weil es einfach weniger auch auf dem Markt geben wird durch den demografischen Wandel. Aber gerade auch bei E-Technik sehen wir natürlich, wie auch die Studienanfängerzahlen eingebrochen sind in den letzten 10 Jahren. Das ist ein großes Problem, weil viel Wohlstand da dran hängt. Und dann müssen wir halt schauen, wie können einzelne Personen produktiver sein. Und deshalb werden andere Profile benötigt.
Könnte es sogar sein, dass KI den Fachkräftemangel am Ende sogar verschärft? Weil letztlich reden wir von zwei Seiten. Der Ingenieur soll die KI bedienen, er soll sie aber auch entwickeln.
Ich glaube, die KI wird eher den Fachkräftemangel verbessern bzw. reduzieren, aber da sind wir natürlich auch als Hochschullehrer gefragt, entsprechend die jungen Leute durch das Studium vorbereiten. Das ist natürlich ausdrücklich nicht nur der akademische Bildungsweg, sondern dass sowas wie KI natürlich auch noch mehr in die Berufsausbildung kommt und viele andere Wege in die Weiterbildung und so weiter.
Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Zuhörerschaft ist schon im Studium oder hat sich schon entschieden für E-Technik. Welche drei Entscheidungen würden Sie treffen, damit Sie auch in 10, 15 Jahren noch zu den Gewinnern im KI-Zeitalter gehören können? Und warum genau diese drei?
Ja, also unbedingt Praxiserfahrung während des Studiums sammeln. Das ist, wie gesagt, an den Hochschulen auch ja vorgesehen durch Praxissemester. Die Abschlussarbeiten erfolgen oft in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Es ist an den Unis weniger ausgeprägt, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und unbedingt mal ein bisschen rauskommen, reale Probleme lösen. Wenn das auch im Studium zu wenig sichtbar ist, mal klar die Professoren ansprechen und sagen, ich würde da gerne noch was machen, gibt es da Möglichkeiten? Ich glaube, das wären mal so meine wichtigsten Punkte.
Und umgekehrt, welche drei Fehler machen Studierende aus Ihrer Sicht immer wieder, die aus heutiger Sicht beruflich zum Verhängnis werden könnten womöglich?
Ja, sich zu wenig mit den neuen Themen beschäftigen, aber dann halt auch diese Tugenden, die wir angesprochen haben, darauf vielleicht an manchen Stellen verzichten oder auch nicht bereit sein, genug zu tun. Es gibt ja auch manchmal so Aussagen, wie man leider auch an den Hochschulen, die Studenten müssten sich in einem Studium wohlfühlen, wir müssten eine Atmosphäre dafür schaffen. Das sage ich aber, das ist auch nicht Aufgabe der Schule, dass man sich wohlfühlt, sondern wir müssen die Leute auf die Realität vorbereiten und die wird brutal. Wir müssen mit den Leuten fair umgehen, keine Frage. Es muss Regeln geben, die auch eingehalten werden. Aber wir als Hochschule sind jetzt keine Wohlfühlinstitution. Und solche Forderungen gibt es immer mal wieder auch von den Studenten. Da würde ich einfach auch klar sagen, zurückbesinnen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Welche Kompetenzen sollte jeder am Ende seines E-Technik- oder Informatikstudiums bis zum Abschluss unbedingt beherrschen?
Die Grundlagen beherrschen, obendrauf KI und wissen, wie kann ich es anwenden, um damit wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Das Beste wäre dann nicht nur Prototypen bauen, auch ein bisschen ein Verständnis haben, was muss ich tun, dass sowas am Ende auch einen Mehrwert bei Arbeitgebern schafft, weil das wird natürlich viel an Prototypen entwickelt, wo es gar keinen Bedarf am Ende gibt. Es gibt ja auch so Studien, die sagen, in den Unternehmen scheitern 80, teilweise bis 95% der KI-Projekte. oder führen zu nichts. Das hat nicht immer technische Ursachen, das hat oft ganz andere Ursachen aus Sicht des Business, des Change Management. Wenn man so ein bisschen noch was dazu lernen kann während des Studiums, das wäre ideal.
Und wo verläuft künftig eigentlich die Grenze? Also man liest manchmal auch in allgemeinen Zeitungen wie zum Beispiel FAZ oder so, da liest man oft so, dass der Informatiker dem Elektroingenieur den Rang ablaufen wird, weil alles ja zunehmend digital wird. Wo würden Sie diese Grenze ziehen und stimmt das überhaupt oder verschwimmt die Grenze einfach zunehmend? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, diese Grenze wird zunehmend weniger sichtbar, weil es einfach Riesenüberschneidungen gibt. Auch die E-Techniker entwickeln heute Software, entwickeln Hardware mit Hardware-Beschreibungssprachen, was die Informatiker auch tun. Beide haben halt ein bisschen eine andere Ausrichtung. KI ist ein Weg, wie wir Informatiker viele Dinge interpretieren. Manchmal werden sehr ähnliche Dinge leicht anders interpretiert, zum Beispiel in der Signalverarbeitung, aber die Schnittmenge ist dennoch sehr groß. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen. Das ist ausdrücklich ja nicht nur E-Technik und Informatik, auch Maschinenbau und so weiter. Heute wird der Maschinenbau digitalisiert. Man muss sich Gedanken machen zu Cybersicherheit bei Anlagen. Das hätte vor 20 Jahren niemanden interessiert. Und deshalb die Grenzen, die verschwinden zunehmend.
Wo nutzen Sie eigentlich persönlich KI produktiv?
Ja, zum Softwareentwickeln. Es gibt ja Werkzeuge wie Cursor und viele andere, die ich auch selbst massiv nutze. Ist mir auch wichtig. Dann habe ich natürlich auch generative Werkzeuge, sei es jetzt ChatGPT oder Produkte der Mitbewerber, wie von Perplexity, Anthropic, einfach für Texte, für Fragen beantworten, mir Inhalte zusammenstellen. Nutze aber natürlich auch KI zum Videos generieren, also Musik zu generieren, das gibt die wildesten Dinge, auch für meine Vorlesungsunterlagen natürlich Recherchen zu erstellen. Aber wichtig ist natürlich immer mehr, dass ich abschließend für alles verantwortlich bin, was ich rausgebe. Aber die Produktivität steigt. Und so sage ich auch zu meinen Studenten, wer bei mir ein Projekt macht oder eine Abschlussarbeit, da gibt es ja immer auch so Wünsche, KI zu verbieten. Ich sage, wer bei mir das macht, der darf nicht nur KI nutzen. Ich erwarte, dass die Person KI nutzt, mit einem gewissen Rahmen, mit gewissen Regeln. Aber das müssen wir einfach tun, diesen Mindset fördern.
Trotzdem diskutieren wir ja momentan über die Grenze zwischen KI-Nutzung und Betrug. Auch Sie hatten kürzlich auch einen Post auf LinkedIn dazu, wo Sie sich dafür eingesetzt haben, dass man KI auch nicht kennzeichnen muss, solange mein Name am Ende drunter steht. Aber wie gesagt, das wird gerade heiß diskutiert. Glauben Sie, dass wir in 10 Jahren da nicht mehr drüber reden, sondern dass es dann einfach in den täglichen Ablauf wie selbstverständlich eingebunden ist?
Ja, was Sie jetzt ansprechen, ist die Kritik gegenüber Carsten Wildberger, dem Bundesdigitalminister, aber auch dem Minister
unter anderem
Thüringen, Mario Vogt. Ich sage Ihnen, ich würde mir eher Sorgen machen, wenn der Bundesdigitalminister keine KI nutzt. Mhm. Wir hatten letzten Samstag auch ein Panel in Amberg beim Bund der Selbstständigen. Da war ich und Fabian Mehring, also der bayerische Digitalminister. Wir haben beide unabhängig voneinander in dem Panel gesagt, wir würden uns Sorgen machen, wenn der Bundesdigitalminister keine KI nutzen würde. Natürlich in gewissen Grenzen, mit gewissen Regeln, aber vielleicht kommen wir zukünftig eher in eine Situation, wo man dann drunter schreiben sollte, ich habe keine KI genutzt, weil wir nutzen halt Rechtschreibkorrekturen, wir nutzen anderes und jetzt eben das hier ist eine große Chance und ja, einige Medienhäuser haben, glaube ich, noch nicht verstanden, wie sich die Realität gerade verändert und auf das Geschäftsmodell.
Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Richtung Masterstudium gucken, gibt es Spezialisierungen, die Sie ausdrücklich empfehlen würden?
Ich würde im Masterstudium was leicht anderes machen als im Bachelor. Das ist immer meine Empfehlung. Also ich bin übrigens ein totaler Befürworter des Bologna-Systems. Es gibt ja viele, die sehen das alles ganz kritisch. Ich habe persönlich sehr davon profitiert, hatte meinen Bachelor in Karlsruhe an der Hochschule gemacht nach dem Abitur, dass ich da mal Professor werde, war gar nicht auf dem Radar, sondern ich wollte einfach in die Praxis, deshalb Hochschule Karlsruhe nach dem Abitur. in klassisch Informatik und dann bin ich Ende des Bachelors an die KI gekommen durch meine Abschlussarbeit. Hab dann nach dem Bachelor ein paar Jahre gearbeitet, danach einen Master gemacht in England, Master zu KI, also sehr spezialisiert, und habe davon sehr profitiert. Jetzt fragen mich auch immer meine Studenten, die den KI-Bachelor bei mir machen, was soll ich im Master machen? Sag ich, mach bloß keinen KI-Master, weil du bist durch den KI-Bachelor schon so stark. Das kann man alles in einem KI-Master nicht in dem Umfang voraussetzen. Also da gibt es riesen Überschneidungen. Ich sage, guck, dass du was anders machst mit dem Master. Das heißt zum Beispiel Cybersecurity, Anwendungen von KI, Maschinenbau in der E-Technik, und dieses Fundament aus dem Bachelor nutzen, aber halt nie exakt wiederholen. Und meine Empfehlung ist auch immer, den Master woanders zu machen als den Bachelor. Dafür werde ich immer auch gescholten an meiner Hochschule, wenn ich das den Top-Studenten empfehle. Aber ich glaube, es geht immer darum, Persönlichkeiten zu entwickeln. Und wenn man woanders hingeht, sieht man neue Leute, neue Arbeitsweisen. Und die Chance hat man halt, wenn man jung ist, sobald man dann mal einen Beruf hat, Haus, Familie, ist alles ein bisschen schwieriger mit solchen Wechseln. Deshalb das unbedingt nutzen für den Master woanders hin als für den Bachelor.
Okay, danke für diese Tipps. Dann machen wir jetzt zum Schluss nochmal eine schnelle Runde, wo Sie mit Ja oder Nein oder auf jeden Fall kurz antworten können. Frage 1, ChatGPT wird Programmierer ersetzen?
Nein, jedenfalls nicht komplett. Es wird den Programmierberuf verändern.
Jeder Ingenieur braucht KI-Kenntnisse.
Ja.
Mathematik verliert an Bedeutung.
Nein.
Programmieren wird unwichtiger.
Nein.
Deutschland verliert den Anschluss bei KI.
Wenn wir es falsch machen.
Hardware erlebt ein Comeback.
Schon immer.
Gute Noten werden überschätzt.
Nein.
Wer heute MINT studiert, hat automatisch einen sicheren Job.
Definitiv nicht.
KI nimmt Ingenieuren Arbeitsplätze weg.
Nein.
Ein MINT-Studium lohnt sich heute mehr denn je.
Absolut.
Gut, dann eine letzte Abschlussfrage. Stellen wir uns vor, Ihr eigener Sohn oder Ihre eigene Tochter wäre heute 18 Jahre alt und technikbegeistert. Sollte sie Elektrotechnik studieren oder Informatik oder Maschinenbau?
Grundsätzlich ja, wenn es einem selber Spaß macht. Also man sollte jetzt nicht irgendwas studieren, was einem keinen Spaß macht, weil man hat ja dann diese Themen 45 bis 50 Jahre noch an der Backe. Es muss Spaß machen, man muss sich dafür begeistern. Und wenn das der Fall ist, kann man sich für so ein Studium entscheiden. Unbedingt während der Schulzeit mal alles nutzen, der Akt der offenen Tür und so weiter an den Hochschulen. Und dann halt schauen, wo bekomme ich ein modernes Studium, das mich auf die Realität vorbereitet.
Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.